Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, in dieser Episode habe ich das Fotobuch Verleger-Ehepaar Silvia und Lois Lammerhuber aus Baden bei Wien im schönen Niederösterreich, unweit vor den Toren von Wien, zu Gast. Seit Jahrzehnten betreiben sie nicht nur gemeinsam Fotografie, sondern haben auch zahlreiche Fotobücher herausgegeben. Ja, und nicht nur das, sondern sie sind auch gemeinsam das Mastermind hinter dem Festival Lagassili Baden Foto, das jedes Jahr von Juni bis Oktober stattfindet. Aber dazu mehr in der kommenden Episode. Heute soll es nur um das Buch gehen. Ja, kurz zu meinen beiden Gästen heute. Silvia ist die Geschäftsführerin und Inhaberin des Verlages Edition Lammerhuber, der, wie sie selber schreibt, auf die Kreation von ungewöhnlichen Fotobüchern spezialisiert ist. Dreimal in Folge wurde ihr Verlag von der Federation of European Photographers zum besten Fotobuchverlag Europas gewählt und viele Bücher wurden ausgezeichnet, unter anderem beim Art Directors Club in New York und dem Deutschen Fotobuchpreis. Silvia ist Mitgründerin und Sponsorin des Global Peace Photo Awards, der seit 2013 in Wien vergeben wird. Und seit 2018 zeichnet Silvia gemeinsam mit Lois mitverantwortlich für das Festival Lagassili Baden Foto, das sich mittlerweile zum größten Open-Air-Fotofestival weltweit etabliert hat. Dazu, wie gesagt, in der kommenden Episode noch ein bisschen mehr. Ja, ihr Ehemann Lois wurde Mitte der 1980er Jahre zu einem der meistbeschäftigten Geofotografen weltweit. Seit 1994 ist er für den Österreich-Teil des Magazins Geo redaktionell und fotografisch verantwortlich und gründete 1996 gemeinsam mit Silvia den Verlag Edition Lammerhuber. 2013 rief er dann den Global Peace Photo Award ins Leben, der mit mittlerweile ca. 20.000 EinreicherInnen aus 150 Ländern jährlich einen beeindruckenden Überblick über die weltweite Dokumentarfotografie abbildet. Seit 2018 ist er darüber hinaus Festivaldirektor des Festival Lagassili Baden Foto, das jedes Jahr von Juni bis Oktober in Baden bei Wien stattfindet, umsonst und draußen. Dazu, wie gesagt, in der nächsten Episode mehr. Und dreimal erhielt er den Graphis Photo Award für die weltweit beste Reportage des Jahres und 2014 wurde ihm das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der ersten Klasse verliehen. Ja, hören wir mal rein, was die beiden über ihre Arbeit als Verleger sagen. Wie gesagt, kleiner Hinweis nochmal über das Festival, das am 12. Juni eröffnet wird, sprechen wir in der kommenden Episode. Ja, und los geht's. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute gemeinsam bei mir zu Gast seid.
Der rote Teppich für meine Königin ist ausgerollt.
Danke, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sprechen und dass wir euch gemeinsam jetzt hier mal vorstellen können in meinem Podcast. Liebe Silvia, da würde ich noch mal sagen, wie hat denn dein Leben vor Lagassili, also vor dem Festival, ausgesehen? Und wie war dein Werdegang? Wie bist du zur Fotografie gekommen?
Ja, nicht viel anders wie nach Gassi. Also es hat mit Fotografie viel zu tun, dass ich jetzt schon so, mal nachrechnen, 40 Jahre mich damit beschäftige. Aber ursprünglich, wenn du fragst, was ich von der Profession her wirklich gelernt habe, wenn man das lernen kann, ich war Lehrerin an einer Pflichtschule. Zwar für bildnerische Erziehung und Mathematik und Leibesübungen. Ja, und dann kam ein gewisser Lois Lammerhuber in mein Leben mit großer Kamera und Plänen, die Welt zu bereisen mit dieser. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme.
Und ich dachte, das war, du wolltest mich.
Ja, natürlich. Ja,
du wolltest schon, die Welt bereisen.
Schon. Dich auch. Ja, und dann ging es los. Ich war damals schon Lehrerin und bin dann ein paar Jahre mitgefahren und bin so in die Fotografie-Schiene gekommen. Da gab es viele Geo-Aufträge von Mutter Therese in Kalkutta bis, weiß nicht, Kairo und so weiter. Also wir sind ganz schön herumgekommen und dann hat sich die Frage gestellt, gehe ich jetzt wieder in die Schule zurück und Lois reist ohne mich rund um die Welt, und das ging ja noch gar nicht. Und in dieser Zeit haben wir dann auch begonnen, einen Verlag zu gründen. Das war der Punkt, einen Verlag zu machen, war, dass eine Firma, für die wir ein Buch gemacht haben oder Fotos gemacht haben, dann gesagt hat, na ja, wir hätten das Buch aber gerne auch der Öffentlichkeit präsentiert im Buchhandel. Und so wurde es notwendig, oder wir haben gedacht, das wäre eine gute Idee. Wir gründen einen Verlag, und das war das erste Buch mit dem Titel Das Dach der Welt für die Firma Eternit. Und da haben wir rund ums Dach, das ging dann alles fotografiert von Eternit-Dächern, aber auch das Dach, die Brust der Frau als Dach und also die ersten Dächer und Zelte, die Obdachlosigkeit versucht haben zu beenden. Ja, soweit zu dem Buch, und dann fing es schon langsam an, und wir haben dann, das hat dann auch ein paar Jahre gedauert, ein regelmäßiges Verlagsprogramm offeriert. Ich habe jetzt geschaut, wann das erste war, weil die Frage habe ich fast erwartet. Also 2009 haben wir begonnen, also vor 17 Jahren, ein Verlagsprogramm zu machen, fokussiert natürlich auf Fotobücher, in Kombination auch mit Corporate Books.
Das erste Buch war 1997, und zwischen 1997 und 2009 haben wir nur Corporate Books gemacht. Da war es der Verlag sozusagen das legale Dach, um Bücher zu machen für Unternehmen. Und 2009 sind wir dann das erste Mal auf die Frankfurter Buchmesse gefahren, also wir going public. Also nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Autoren haben wir uns der Welt der Bücher gestellt. Bei dem Dachprojekt wurde unter anderem auch die weibliche Brust als Dach empfunden. Das hatte natürlich konzeptive Gründe. Und zwar haben wir mit dem Kürzel der zusammengesetzten Hauptwörter gearbeitet. Also Blätterdach bis hin eben zu des Herzensdach, ein Zitat aus Wolfram von Eschenbach, und der die weibliche Brust so tituliert hat in einem Gedicht. Und natürlich war das ein Motiv, das in das Buch musste. Geht ja gar nicht anders. Also das war ein sehr schöner Konzeptgedanke, das Dach der Welt so zu interpretieren, dass wir gesagt haben, wir ziehen die Geschichte der Dächer von Adam und Eva bis heute, und innerhalb dieses Erzählkreises kommt die Firma Eternit irgendwann ins Spiel. Ja. Denn das Witzige war bei den Recherchen, und das war ja noch zu analogen Zeiten, 1997, bin ich noch in die Nationalbibliothek gewandt, um nachzuschauen, ob es denn über Dächer etwas gibt.
Das
und
war
über
ich,
Dächer gab es keine Bücher, sondern das Dach war immer integraler Bestandteil des Baukörpers. Und diese zusammengesetzten Hauptworte, die haben uns dann diesen Duktus gegeben, der ihm dann eben unter anderem auch bei Adam und Eva ansetzen konnte, denn nach der Vertreibung aus dem Paradies sind Adam und Eva, Kain und Abel plus Hund, natürlich nicht, wie man erwarten würde, in der Obdachlosigkeit gelandet, sondern im Zelt. Und ein Zelt hat gewissermaßen ein Dach, und so ging es dann dahin. Auch die Bundeslade stand nie unter freiem Himmel, dann immer beschirmt. Und Historiker benennen den Beginn der Zivilisation mit der Errichtung eines Windschirms in der ostafrikanischen Savanne als Abgrenzung gegen die Unbillen der Natur als Beginn der Zivilisation.
Also dieses Thema hat jetzt relativ viel Zeit, um es zu erklären, eingenommen, aber es war halt das erste Buch. Aber ich glaube, zeitintensiv und auch von der Wertigkeit her mehr waren dann die Bücher, und da gab es einige, die der Lois im Louvre fotografiert hat. Das hat begonnen mit Louvre avec vue aus dem Louvre, durch die Fenster, und das waren, glaube ich, so 800. auf die Stadt zu fotografieren. Das war ein relativ aufwendiges Projekt. Das haben wir dann über die Jahre hinweg auch ab und an gemacht mit einem französischen Verlag gemeinsam, also Edition Lammerhuber und Lamartinière war das damals. Und dann kamen noch einige Bücher, die Louvre Nus, der nackte Louvre in der Malerei, in der Skulptur. Das waren so die wichtigen Corporate-Bücher. Fällt dir da noch was ein? Und dann kam natürlich der Opernball.
Es gab ganz viele Corporate-Bücher, aber der Louvre war natürlich ein Schlüsselerlebnis, denn da gab es insgesamt 4 Bücher. Und der Louvre, habe ich gewusst, der Louvre mit Blick, war natürlich deswegen spannend, weil es so ein fotografisches Konzept war. Ein ehemaliger Königspalast, verwandelt in ein Museum, das natürlich mit ganz anderen Rahmenbedingungen ausgestattet ist, wie ein Königspalast. In einem Museum darf man kein Fenster öffnen. Und gleichzeitig steht der Louvre natürlich an einer besonderen Stelle in Paris und hat Blickkontakt in die alten Stadtteile, ins Marais und auf Saint-Germain-des-Prés. Und wir haben dann die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, wir verbinden die Sammlung des Louvre über die Fenster mit der Außenwelt von Paris, des Louvre mit Paris. Und der Grund war eigentlich ein Hinweis von den Kunsthistorikern, die gesagt haben, es gibt 2 Dinge, die ganz schwierig zu malen sind, ein Außen und ein Innen gleichzeitig. Und dann der Sprung zum Louvre Nu und auch die Haut. Die Haut ist deswegen so schwer zu malen, weil ja oft Härchen drauf sind, unheimlich viele Unebenheiten drauf sind und gleichzeitig damit verbunden auch der Umstand, die Haltbarkeit der Bilder wurde durch Firnissen hergestellt und das hat dem Ganzen einen gelblichen Anstrich gegeben. Also schwierige Themensetzungen. Aber zurück noch kurz zum Louvre, aber gewöhnt, aber deswegen auch so spannend, weil natürlich durch die Verwendung des Glases eine zusätzliche Linse ins Spiel kam. Und Glas kann ja Zustände annehmen. Glas kann ja glasklar sein, so das wäre es gar nicht da. Es kann unheimlich viele Lichtbrechungen haben, überhaupt alte Gläser, die haben ja Kobalt, die haben alles Mögliche an Metallen drinnen. Und das gibt natürlich fantastische Effekte, bis hin natürlich zu dem Umstand, dass es unter Umständen so spiegelt, dass du gar nicht mehr durchsiehst. Und das war natürlich eine künstlerische Herausforderung mit diesen Sachverhalten, die da als Gemengelage zusammengekommen sind, umzugehen. Und das war auch relativ erfolgreich. Und wir haben das auch mit dem damaligen Direktor des Louvre, mit dem Henri Loret, gemeinsam gemacht. Und nachdem das erste da war, kam es dann zum zweiten mit dem Louvre Nu. Zuerst nur die Gemälde und dann auch die nackte Skulptur. Muss man sich aber so vorstellen, dass man nicht einfach jetzt Skulpturen abfotografiert, sondern wir haben das dekonstruiert. Wir sind, was die Gemälde betrifft, durch den Louvre gegangen, haben nur die Nacktanteile aus riesigen Bildern herausgenommen und die fotografiert und kunsthistorisch auch neu bewertet und auf einmal gibt es neue Lesarten. Die Raub der Sabinerinnen beispielsweise, da wird jemand gerade ums Leben gebracht, aber wenn man es nur isoliert sieht, könnte es auch eine Ménage à trois sein. Also man kann Dinge ganz anders lesen, wenn man sie anders interpretiert. Ein ganz großer Brocken war natürlich die Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper, 14 Jahre lang, bis zur Pandemie, sonst würde diese Zusammenarbeit vielleicht heute noch existieren, aber die Pandemie hat die natürlich unterbrochen. Da war die Aufgabenstellung, jedes Jahr ein Buch über die Wiener Staatsoper zu machen, immer mit einer anderen Facette. Und zwar war das Konzept so gestrickt, dass wir gesagt haben, alles, was der Zuschauer, die Zuschauerin sich zuführen kann durch den Erwerb einer Eintrittskarte, das zeigen wir nicht. Aber alles dahinter, vom Orchester bis zum Chor, bis zu den Kostümwerkstätten, das gab bis zum Ballett, das gab jedes Jahr ein Buchthema und da hatte ich also wirklich einen Angestellten ähnlichen Status. Ich konnte kommen und gehen, wie ich wollte und habe natürlich auch nach einigen Jahren alle wirklich gut gekannt und es war ein ungewöhnliches Arbeiten, eine ganz ungewöhnliche Zusammenarbeit, die zu Büchern geführt hat, die auch die notwendige Intimität dann auch in sich tragen, weil man nahe an die Leute rankommt, weil ich so fotografieren konnte, dass ich gar nicht anwesend war. Es hat sich keiner mehr um mich gekümmert. Egal, ob ich auf der Bühne während der Proben rumgestolpert bin oder sonst wo verborgen war, in einer Loge, egal wo, es war, der Lois war halt da und aus. Und Das war natürlich eine spannende Zeit, denn das Betreten eines Theaters ist ja immer so, wenn man durch die Bühnentür hineingeht, das Durchschreiten einer Scheidewand. Du bist auf einmal in einem Kunstraum, der gar nichts mehr mit der richtigen Welt zu tun hat. Du weißt nicht mehr, ob es schneit oder ob es regnet oder ob Hochsommer ist. Du vergisst all das. Du bist in einer eigenen Welt und dann diese Welt dann auch fotografisch auf sehr intensive Art und Weise transportieren zu dürfen, war nicht nur herausfordernd, sondern auch ein ganz großes Privileg. Und das sind eben 14 Bücher entstanden, die dann eben auch wieder der ehemalige Direktor der Wiener Staatsoper, Dominik Mehr, mal gesagt hat, eine Art Enzyklopädie über Theater am Fallbeispiel der Wiener Staatsoper ist da entstanden. Eine visuelle Enzyklopädie, wenn man so will.
Ja. Und dieses Buch ist eine, würde ich mal sagen, besondere Form der Corporate Books, weil es ist ja auch eine dokumentarische, reportageartige Fotografie und trotzdem porträtiert es eine große Institution. Und dann haben wir, also die Produktion war vom Fotografieren, von den Texten her, Autorensuchen bis zur Endfertigung alles im Verlag. Und dann wurde am Opernball, das war die sogenannte Herrenspende, wurden ca. 4000 Bücher, es ist immer eine sehr schwere Herrenspende gewesen, wie die Verantwortlichen sagten, an die Herren übergeben. Und da haben wir ein bisschen, wenn man das Finanzielle betrachtet, den Zugang, solche Projekte zu finanzieren, ein bisschen ausprobiert oder gelernt, weil diese 4000 Bücher wurden ja der Oper sozusagen kostenfrei zur Verfügung gestellt als Herrenspende, aber musste natürlich produziert werden und die Produktionskosten waren nicht gering. Und das wurde dann von Sponsoren, die im Buch vertreten waren und mit der Oper im weitesten Sinn zu tun hatten, bewerkstelligt. Und dieses System haben wir, glaube ich, kann ich schon sagen, auch ein bisschen aufs Festival übertragen, weil da ja auch das Budget nur zu einem Drittel in etwa von Förderungen bewerkstelligt wird und der Großteil über Sponsoren, die dieses tolle Produkt gut finden und sich da auch wiederfinden, dann finanziert wird.
Sehr schön. Jetzt würde ich noch mal gerne so eine Frage stellen, wie viele Bücher habt ihr eigentlich gemacht? Könnt ihr das sagen?
Wie viele Bücher? Wir haben es nicht gezählt. Ich würde mal sagen, so 100 werden es schon sein. Und davon...
Oh, na, mehr. Müssen viel mehr sein. Alleine der Opernball, die Oper war 14, aber ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht.
Aber weißt du was, wir werden die jetzt dann zählen, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind.
Ja, das Verlagswesen, dass wir Bücher machen, ist natürlich eine wunderbare Sache. Es ist die schönste Art und Weise, fotografische Werke zu archivieren, aber was erzähle ich dir? Du sitzt da genau auf der anderen Seite des Schreibtisches und teilst ja diesen Gedanken und trägst ja ganz massiv dazu bei, dass Bücher in die Welt gehen, beziehungsweise auch weiterhin massiv bemerkt werden, dass sie dort aufschlagen, ankommen und entsprechend Furore machen. Und ich finde, Bücher machen ist eine sehr gute Schule, um alles zu lernen, was man braucht, um vielleicht Festivals später zu organisieren. Weil beim Büchermachen brauchst du alle Elemente, die man auch braucht, um ein Festival zu gestalten. Du brauchst Grafik, du brauchst die Fähigkeit zu verkaufen, Marketing. Du musst schreiben können, du musst fotografieren können. Es fließt alles zusammen und bringt dich in den Stand, ein Festival auch in jeder Facette, jederzeit auch bis hin zum Micromanaging so betreuen zu können, dass es sinnhaft ins Leben kommen kann.
Absolut. Jetzt sind natürlich eine Menge HörerInnen, auch meine HörerInnen sozusagen, die selber fotografieren, selber künstlerische Fotografie machen und natürlich auch an Verlage herantreten. Wie geht ihr damit um, wenn Leute an euch herantreten, die ein Buch machen wollen und die jetzt kein Corporate Book finanzieren können, weil sie kein Unternehmen haben, sondern ihre künstlerische Arbeit präsentieren wollen? Weil dann sprechen wir natürlich über Geld.
Geld braucht man leider immer, zumindest um die externen Kosten wie Druckkosten zu berappen sozusagen. Wenn jemand mit einem tollen Projekt kommt, die Fotografie muss uns natürlich das Thema und die Ausführung, die Fotografie muss uns schon sehr ansprechen, dann versuchen wir gemeinsam mit dem Autor oder mit dem Fotografen oder der Fotografin vielleicht auch Abnehmer zu finden, die dieses Thema oder Abnehmer für eine bestimmte Anzahl von Büchern zu finden, die dieses Thema gut finden. Es kann aber auch sein, dass wir ein Buch machen und das einfach dann im Buchhandel versuchen zu verkaufen. Bei diesen Büchern, Fotobücher sind in der Produktion sehr aufwendig, auch finanziell eben, und das Interesse an Fotobüchern ist da, aber die Zielgruppe ist eine kleine und daher ist die Auflage auch relativ gering, und wenn wir ein Buch machen, das überhaupt keinen Erstabnehmer mit einer größeren Stückzahl hat und wir es trotzdem machen, dann kann es schon mal sein, dass der Verlag nicht nichts verdient, sondern auch
Verluste schreibt.
Und das muss man halt so eine Balance finden zwischen Corporate Books, finanzierten Büchern und Herzensbüchern sozusagen, die wir trotzdem machen, obwohl wir wissen, das ist kein Geschäftsmodell oder kein Geschäftsfall dann.
Ich habe mittlerweile nachgeschaut, wie viele Bücher wir veröffentlicht haben. Es sind 209.
Was?
209, und das trifft sich auch mal an meinem Bauchgefühl. Wir haben 2009 den Verlag gegründet, der eben öffentlich ist, und ich habe geschätzt, dass wir im Jahr ungefähr 10 Bücher im Schnitt gemacht haben, manchmal 15, manchmal vielleicht nur 7. Und von 2009 bis heute sind es 17 Jahre, das wären also 170 Bücher in etwa. Und davor gab es eben die Zeit der Corporate Books. 209 Bücher habe ich so jetzt mit ganz schnell Zählen von Ordnern abfragen können. Also was die Finanzierung von Büchern betrifft, das ist natürlich schwierig geworden. Der Markt für bildgetriebene Bücher hat sich sehr, sehr verengt. Das war, ich würde sagen, bis vor 10 Jahren, 12 Jahren noch deutlich offener. Wenn man ein Buch gemacht hat mit einem Titel, der nicht nur für Spezialisten zugänglich war, sagen wir zum Beispiel mit Gerd Ludwig Tschernobyl, dann konnte man sich trauen, 2.000 bis 3.000 Bücher zu drucken. Jetzt sind wir im Schnitt bei 1.000 Büchern, und da kommt natürlich das Problem auf den Tisch, dass die Produktionskosten versus Ladenpreis fast nicht mehr aufgehen. Das heißt, du gehst immer davon aus, dass du alle Bücher sowieso verkaufst, was nicht immer der Fall ist. Und die Ladenpreise müssten eigentlich dann viel höher sein, damit du in die Gewinnzone kommen kannst. Gleichzeitig ist es immer ein Prozentsatz, den die Händler einnehmen. Das heißt 60%, 55%, manches Mal auch ein bisschen mehr, aber 60% bleibt beim Handel, bleibt beim Buchhändler, bleibt bei den Lagerhäusern, bleibt bei den Vertrieben. Und das ist natürlich schon eine Verschiebung der Finanzierungslast hin zu den Verlagen, die gewaltig ist, denn die Verlage tragen auch das ganze Vorfinanzierungsrisiko. Und dann kommt noch dazu, dass die Zahlungsziele im Verlagswesen enorm großzügig sind. Also wenn du jetzt ein Buch planst und es beginnst schon teilweise zu finanzieren, weil du Autoren bezahlst, das Buch erscheint im Herbst, dann gibt es die erste Abrechnung im März nächsten Jahres, mit einem Zahlungsziel deiner Verkaufserlöse von 90 Tagen. Das heißt, du kriegst ein Buch, das du jetzt erdenkst, wahrscheinlich die ersten Gelder Mitte nächsten Jahres zu sehen. Und das ist das Geschäftsmodell eigentlich geradezu, ja, schon fast ein Kuss des Todes. Es ist aber so, und wir sind nach wie vor glücklich, ab und zu Bücher machen zu können. Wir sind im Moment bei 7-8 Büchern pro Jahr und schauen, dass wir eben immer einen Partner finden, der einzahlt. Nicht soll das der Fotograf, die Fotografin sein. Also wenn Fotografen Geld zum Tisch bringen, dann finde ich das nicht gut, denn es ist ein bestelltes Buch. Es ist kein Verlagsprodukt, wo wirklich ein Verleger, eine Verlegerin mit einer Autorin, mit einem Autor sich wirklich so zusammenfindet und etwas Neues kreiert, sondern es sind da einfach wirtschaftliche Voraussetzungen mit im Boot, wo ich sagen muss, da wird einfach ein Buch bestellt und gekauft und es ist die Verlagstätigkeit dann eigentlich nicht mehr gegeben.
Die Bücher selbst können ja auch, wenn es der Fotograf zahlt oder die Fotografin, ja, sehr gut sein. Und viele Fotografen würden das oder machen das auch, glaube ich. Ne? Aber wir haben eben den Zugang, dass wenn der Fotograf kommt und sagt, okay, was kostet es, ich zahle es und wir machen es dann, dass wir das so in der Art noch nie gemacht haben, außer der Fotograf kriegt eine Förderung dafür, ja, oder bringt Geld aus einer Stelle.
Wenn die VG Bildkunst das Projekt fördert, dann ist das nicht ganz etwas anderes. Das ist ein anderer kultureller Anspruch dahinter, als wie wenn Fotografen im Sinn von weiterer Selbstausbeutung den Verlegern Geld überlassen und ich... Es kommt, weißt du, warum ich so radikal das zur Sprache bringe? Die Verleger sind auch sehr fordernd geworden. Die reden ja gar nicht mehr mit den Fotografen und Fotografinnen, sagen, du musst so und so viel mitbringen. 10.000, 15.000, die Zahlen, die da auf den Tisch kommen, die werden eigentlich immer frivoler und bringen die Fotografen, die ohnehin oft in sehr schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben müssen, noch mehr unter Druck. Ich finde das eine Methode zugunsten von wenigen, die unfair ist gegenüber der Branche, gegenüber den Fotografen und auch gegenüber dem Ansehen des Buches. Also ein Buch, wenn ein Amateur das macht, ist das für mich ja in Ordnung. Da leistet sich jemand sozusagen, ich mache mir ein Buch für zu Hause über meine Mama, über mein Haus oder sonst was. Aber ein Buch als Kulturgut, wir dürfen ja nicht vergessen, dass ein Buch keine Commodity, keine Ware ist, sondern wir reden ja von einer Kulturtechnik. Nicht umsonst ist ja der Herr Gutenberg zur Person des Millenniums gewählt worden, weil es eben so ein hoher Wert ist. Ein Buch, Bücher sind die Träger unserer Kultur, sie kommen über die sogenannten Pflichtstücke in die Bibliotheken, verbleiben dort für die menschliche Ewigkeit gewissermaßen. Und wenn man sich da so mehr oder weniger einkauft, dann ist, glaube ich, der Deal zwischen den Kulturvermittlern und denen, die Kultur hervorbringen, eigentlich kein aufrichtiger mehr. Denn kaufen kann ich mir alles. Es ist leider Usus geworden. Ich glaube nicht, dass ein Peter Handke zu einem Verlag geht und sagt, ich bringe jetzt 50.000 Euro mit und macht mir ein Buch. Da würde jeder sagen, spinnt der. Von den Fotografen, die dort gelandet sind, die fühlen sich am Ende auch immer wirklich betrogen. Die erfahren nicht, wie groß ist die Auflagenhöhe, sie dürfen nicht in die Druckereien gehen. Also es ist eine schwierige Zone geworden, wo man schon unterstellen kann, dass die Fotografen nicht nur zur Kasse gebeten werden, sondern auch über den Tisch gezogen, also betrogen werden.
Was würdet ihr jungen FotografInnen raten, die ein Buch machen wollen? Und wie geht ihr selber damit um? Und habt ihr sicherlich jede Menge Anfragen?
Die kommen jede Woche einige. Ich beschäftige mich auch mit allen und setze mich mit denen auseinander, gebe denen auch richtige Antworten und auch einen Grund, warum wir es nicht machen oder in einzelnen Fällen, warum wir es machen. Der Grund, warum wir ein Buch machen, ist immer der, weil es uns eben ganz besonders interessiert oder weil es eben ganz besonders gut ist. Warum sind wir so restriktiv oder scheinbar restriktiv? Weil wir einfach budgetär nicht mehr als wie so um die 10 Bücher pro Jahr stemmen können. Daher ist das ein relativ schmaler Kanal, durch den das durchgehen muss. Aber ich gebe den Fotografinnen und Fotografen auch immer einen Rat, wie sie damit verfahren könnten. Und es ist immer, wenn ich unbedingt ein Buch haben will, dann kriege ich nämlich auch das Buch, das ich wirklich will, dann, wenn ich es selbst verlege. Und es gibt auch einige Anbieter, wo man sein Buch selbst gestalten kann, selbst verlegen kann. Da gibt es ja jede Menge Serviceleister, wo man zu seinem Buch kommen kann. Und ich hielte das also immer noch für authentischer, als zu hoffen, dass ich über den Verlagsnamen dann halt irgendwo in eine Auslage komme. Der Ratschlag, den ich allen geben kann, ist der, versucht es einfach weiter und macht möglichst tolle Themen. Und wenn ein Thema so ist, dass man sich dem nicht verwehren kann, dann macht man es ja auch. Also glaube ich, kein Verlag weist ein Buch leichtfertig zurück, ein Angebot leichtfertig zurück, das richtig herausfordernd gut ist. Es ist natürlich so wie in allen Berufen. Wie viele gute Fliesenleger gibt es in deiner Stadt oder in unserer Stadt? Wie viele gute Fotografinnen und Fotografen gibt es in unserer Stadt? Es gibt natürlich auch viele der Angebote, die muss man zugegebenermaßen als talentiertes Mittelmaß bezeichnen. Talentfrei ist kaum jemand, aber das meiste ist gut, aber nicht so gut, dass es zwingend ein Buch werden muss. Und ich glaube, das Verlagswesen ist auch deswegen entstanden, um eben auch diese Angebote zu editieren, um sozusagen eine Auswahl zu treffen aus dem, was da ist. Darum gibt es ja Lektoren, darum gibt es ja Kuratoren, darum gibt es eben Verlagschefs, die sich das anschauen und mit ihrer Lebenserfahrung Bewertungen vornehmen. Fotobücher, die erreichen gleich mal einen Ladenpreis Richtung 50 Euro. Und es gibt große Buchladenketten, die nehmen Bücher jenseits von 30 Euro nicht mehr in ihr angebotenes Sortiment. Natürlich, du kannst hingehen und eine ISBN-Nummer nennen und die bestellen dir jedes Buch. Ist ja ein sicherer Verkauf. Aber ins Sortiment nehmen sie es deswegen nicht gerne oder zumindest jenseits von 30 Euro nicht, weil sich das zu langsam dreht, wie sie das nennen. Drum hat sich ja im Buchhandel dieses Frühlingssortiment, das Frühlingsprogramm und das Herbstprogramm entwickelt, weil die davon ausgegangen sind, die Händler, dass du, wenn du jetzt 10 Bücher im Herbst, 10 Bücher im Frühling hast, dass das eine Mischung ist aus Büchern, die gut gehen, mittelgut gehen oder gar nicht gehen. Und am Ende sollte sich das so rechnen, dass du als Verlag, aber auch als Buchhändler überleben kannst damit. Wobei, dass ja auch der Erfolg der Buchhändler ist ja auf die Belletristik, auf das gedruckte Wort heruntergebrochen. Dort wird das Geld verdient. Mit bildgetriebenen Büchern, mit Bildbänden ist das extrem schwierig geworden. Da gab es andere Zeiten wie ich. Ich war relativ jung als Fotograf, war in den 90er Jahren. Da habe ich bei anderen Verlagen auch Bücher verlegen dürfen. Da wurde ich dafür bezahlt und da waren die Auflagenhöhen noch 5.000 Stück, das war ganz normal. Und die Bücher waren im Verhältnis zur Kaufkraft von heute viel teurer. Aber das Buch hatte einen anderen Stellenwert, sowohl in der Gesellschaft wie auch bei den Menschen, die sich Bücher zu Hause gerne anschauen. Der Zugang zum Bild hat sich einfach verändert. Und weißt du, du und ich, Silvia, wir kaufen Bücher. Die Generationen hinter uns nicht mehr so, wie es einmal war. Das wird weniger. Ein Fallbeispiel, das vielleicht wirklich da gut ins Bild passt, ist das Fotofestival in Perpignan. Dort gibt es einen großen Bookshop und es gibt jeden Tag mehrere Book-Signings. Und selbst dort, wo Fotografen von Fotografen Bücher kaufen, also wo du Idealvoraussetzungen hast, ist das ein zähes Geschäft geworden. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal mit William Albert Ellard, also einem großen National Geographic-Fotografen, ein Buch über Paris gemacht. Und parallel, im selben Termin, war ein gewisser Janotus Bertrand, einer der prominentesten französischen Fotografen. Und die beiden haben miteinander ein Buchsigning gemacht. Das war an einem Nachmittag so um 16 Uhr, strahlender Sonnenschein. Und es waren vielleicht 10 Leute da in einer Stunde. Die haben dann von sich gegenseitig das Buch gekauft und sich mit einer riesen Zeit gehabt für eine sehr umfangreiche Widmung dafür. Also das zeigt jetzt vielleicht ein bisschen das Problem. Gleich, wir haben auch andere Buchsignierstunden dort gehabt mit Pascal Met oder und mit Goran Tomasevic, wo wir 40, 50, 60 Exemplare verkauft haben. Aber trotzdem, das ist eine genau genommen zu kleine Stückzahl, um den Aufwand zu rechtfertigen. Du musst hinreisen, die Fotografen müssen hinreisen.
Der Aufwand, wenn du dahinter, sagst Aufwand.
Wenn es Vollkalkulationen dahinter gäbe, dann sagst du never ever.
Das führt mich auch noch zu der Ansage, Buchmessen, Frankfurter Buchmesse, waren wir früher massiv vertreten mit, wie wir das ein Buch über den CERN gemacht haben, 160 Quadratmeter Buchstand gehabt, weil das auch Wissenschaft war und gerade von der Buchmesse gefördert wurde. Das haben wir ein paar Jahre gemacht. Wir haben natürlich auch immer versucht, einen eigenen, individuell gestalteten Stand zu machen. Es war eine tolle Erfahrung, nur wir konnten uns das nicht mehr leisten. Der Output für uns war null, außer dass die Leute begeistert waren, auch ab und an in den Medien dann, die rund um die Buchmesse erschienen sind, wir auch genannt wurden, aber es hat sich in den Verkaufszahlen kaum niedergeschlagen. Und daher haben wir das dann einfach gelassen. Also der Aufwand ist viel zu groß. Ob das jetzt in Perpignan, Visa Polymarch, da können wir hinfahren, Interesse halber, uns die Ausstellungen anschauen. Ab und dann haben wir da eben schon mit einem Fotografen ein Buch präsentiert. Das wurde auch signiert, aber wie Lois gesagt hat, auch wenn ich 70 Bücher dort verkaufe, was viel ist, wenn ich das alles zusammenrechne und auch bei der Frankfurter Buchmesse, da konnte man ja dann in den letzten Jahren, wie wir dort waren, auch selber Bücher verkaufen. Das konnte man ja am Anfang gar nicht, also nur präsentieren und verkauft die Bücher hat dann wer anderer. Dann rechnet sich das nicht. Also
schau, wir fahren seit einigen Jahren nicht mehr zur Frankfurter Buchmesse. Warum? Weil dort gibt es natürlich Interesse von ausländischen Verlagen, die Bücher zu übernehmen, also eine Lizenz zu kaufen. Aber das kannst du nicht tun. Das sind überwiegend asiatische Verlage, vor allem chinesische Verlage, die wollen die Bilder haben. Verstehst du? Die wollen die High-Res-Daten haben. Die wollen sie kaufen. Und dafür kriegst du dann vielleicht 5 oder 7 oder 10.000 Euro. Das kann schon sein. Aber damit sind diese Bilder weg. Und welcher Fotograf auf der Welt, welche Fotografin auf der Welt gibt einige der besten Bilder ihres Lebens in diesen Kanal hinein? Da sagt jeder nein. Und wie wir diese Erkenntnis gewonnen hatten, dass da niemand bereit ist, hineinzuverkaufen, dann hat sich auch die Sinnfrage gestellt, was machen wir denn dort, außer uns zu unterhalten und uns zu präsentieren und am Abend im Frankfurter Hof eine gute Zeit zu haben. Das war alles wunderschön und ich bereue keine Minute. Aber der Marktplatzbuch, den gibt es für Bildbände dort eigentlich nicht. Dass trotzdem Verleger hinfahren und sich präsentieren, das kann vielerlei Gründe haben, aber wirtschaftlich ist es genau genommen nicht vertretbar.
Und genauso, und als letzten Punkt, das ist zumindest bei uns in Österreich, ich glaube in Deutschland ist es ein bisschen besser, aber auch nicht viel, die Verlagsförderung. Es ist wirklich schade, weil Fotografie ist so wichtig und beschreibt die Welt und ist auch das gedruckte Bild dann eine nachhaltige Geschichte. Denn die Bücher, die kommen in die diversen Bibliotheken, auf alle Fälle in die Nationalbibliothek und dort wird es sehr lange bleiben und ein Thema für die Anführungszeichen Ewigkeit präsentieren, wie zum Beispiel unser Buch über den CERN mit den Bildern von Peter Ginter oder das Buch über Tschernobyl mit den Bildern von Gerd Ludwig und viele andere mehr. Buch ist so ein wichtiges Kulturgut, auch das und das Fotobuch, und zumindest in Österreich gibt es die sogenannte Verlagsförderung, aber nur für Literatur des 20. 21. Jahrhunderts. Ja. Und die ist effektiv für diese Verlage, weil die sind zum Teil schon in einer Größenordnung, dass man damit arbeiten kann. Hingegen Fotobuch, wir haben auch in Österreich ganz wenige Verlage, die Fotobücher machen, fast gar keine außer uns, die fallen sozusagen da immer durch den Rost. Als ob es dieses Medium gar nicht gäbe, als ob es das nicht wert wäre, auch in einer gewissen Weise zu unterstützen und am Leben zu erhalten.
Ja, dafür steht ja der Deutsche Fotobuchpreis, deswegen versuchen wir ja die Fahne so ein bisschen hochzuhalten.
In der Literatur gibt es jede Menge hochdotierte Preise. Da kriegst du 50.000, da kriegst du 70.000, da kriegst du 30.000. In der Fotografie kriegst du fast nie Geld bei den Preisen. Der Deutsche Fotobuchpreis ist kein Geldpreis, oder?
Nein, leider nicht.
Eben. Siehst du, und das beschreibt eigentlich die Situation, in der sich der Bildband versus dem gedruckten Textbuch befindet. Literatur hat natürlich eine andere Wurzel, hat einen anderen gesellschaftlichen Stand, aber gleichzeitig ist das Wort nicht mehr die alleinselig machende Botschaftsmaschine. Die Fotografie ist so wirkmächtig geworden, dass wir ohne Fotografie uns die Welt ja gar nicht mehr darstellen können. Und trotzdem, das muss man einfach anerkennen, ist die Fotografie im Kanon der Hochkultur nicht endgültig angekommen. Es geht natürlich auch immer noch um die Ausdifferenzierung zwischen künstlerisch wertvoll und Dokumentarfotografie. Kunst ist wertvoll, Dokumentarfotografie ist nicht so wertvoll. Was wird gefördert, was wird nicht gefördert? Da haben wir viele Hausaufgaben selbst zu lösen, und die künstlerischen Positionen in der Fotografie sind natürlich noch schwieriger zu verkaufen. Und die Kunsthistoriker, die reklamieren die Fotografie auf der Seite der Kunstfotografie für sich und behaupten, das sei die Fotografie. Die Wirkmächtigkeit der Dokumentarfotografie ist aber ungleich größer. Die Erzählkraft von Reportagefotografie, Da sehen wir ja auch am Festival, vielleicht ist jetzt eine kleine Überleitung zu unserem letzten Themenabschnitt, ist natürlich die Dokumentarfotografie den künstlerischen Positionen von der Akzeptanz einer großen Kundschaft, eines großen Publikums massiv überlegen. Und wie du weißt, vermessen wir ja unsere Besucher, wir tracken sie ja zum Teil und wir kennen deren Verhaltensmuster einigermaßen. Und bei dort, wo du humanistisch orientierte Dokumentarfotografie hast mit substanzieller Information, dann ist das die Bereitschaft der Besucherinnen, das nicht nur anzuschauen, sondern auch in die Information anzunehmen, groß oder viel größer jedenfalls, als wie bei künstlerischen Positionen, die man so als sehr attraktiv gestaltete Flanierstrecke empfindet.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Frage sozusagen. Was bedeutet dir das Fotobuch, Lois?
Das Fotobuch bedeutet mir alles. Für mich als Fotograf, und da muss ich das ganz persönlich nehmen, ist es einfach die ultimative Adresse, um mein Lebenswerk aufzubewahren. Also ich freue mich über jede Seite, die ich jemals mit einem Bild bestücken durfte, weil es bleibend ist, weil es auch eine große Sorgfalt in sich birgt. Du musst dich entscheiden. Wenn ein Buch 200 Seiten hat, dann gehen so und so viele Bilder rein. Du musst wirklich Entscheidungen treffen, und die sind endgültig. Und diese Endgültigkeit, die bleibt auch vor der Geschichte.
Und für dich, Silvia?
Schön, spannend, formal, ansprechend, poetisch, konstruktiv, einfach ein schönes Gefühl, wenn das gedruckte, gebundene Buch in Händen liegt und du blätterst es das erste Mal durch und hast diese Haptigkeit des Papiers auch in Händen, dann bin ich zufrieden und denke mir, ich muss das nächste Fotobuch machen.
Unbedingt.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Kommen wir jetzt nochmal dann vielleicht abschließend dann auch nochmal zu euren eigenen Projekten. Was steht gerade an? Was liegt gerade auf dem Tisch?
Natürlich gibt es. Es gibt Hans-Jürgen Burkhardts Hundestrand, St. Peter-Ording, eine Verortung von etwas ganz Essentiellem, die Beziehung Mensch-Tier oder Mensch-Hund an einer ganz bestimmten Stelle, wo die Anja Rützel hat den Text geschrieben und der betrachtet den Hundestand auch als eine Abstraktionsebene gewissermaßen, weil ja der Stand keine Umgebung hat. Das ist alles flach. Da gibt es nur Wasser und Sand und auf denen agieren Hund und Mensch und machen ganz viele Beziehungsoptionen sichtbar. Ganz spannendes Thema. Und natürlich Hans-Jürgen Burkhardt ist sowieso eine Freude zu arbeiten mit.
Ja, und er war auch letztes Jahr auf dem Festival zu Gast.
So ist
genau.
Das.
So wie die Bilder vom Norbert Spahn, vielleicht erinnerst du dich, Schneekristalle, mhm. Die Juwelen des Himmels, das werden wir auch heuer im Herbst in ein Buch kleiden. Und dann gibt es noch ein ganz, wie sagt man, nicht profanes, sondern das Gegenteil des Himmlisches Buch, das hat Alois fotografiert, über die Basilika Sonntagberg im Mostviertel. Die wurde restauriert und erstrahlt nun in neuer Pracht und Lois hat das fotografisch begleitet und das wird im Herbst dann.
Das ist aber ein ganz anderes Buch, da trage ich etwas bei als Sponsor. Ich unterstütze das Buch, ich habe es fotografiert und verlege es, um mit dem Buch Geld der Basilika darin den Renovierungsbudget zufließen zu lassen. Das hat damit zu tun, dass der Stift, zu dem diese Basilika gehört, die Schule ist, in der ich meine ersten 4 Gymnasiumsjahre verbracht habe, der Stift Seitenstetten. Und natürlich haben mich die verhaftet und haben gesagt, Leute, wir brauchen einen kleinen Gefallen von dir. Kannst du uns bitte ein Buch machen? Und natürlich, was sagt ein Fotograf? Super, gerne mache ich das. Es geht ja immerhin um ein Buch.
Absolut. Ja, vielen Dank. Darum ging es auch heute in dieser Episode um das Buch, um das Fotobuch. Vielen, vielen Dank euch beiden. Und ich freue mich, euch am 12. Juni in Baden bei Wien wieder persönlich zu treffen. Alles Gute und bis bald. Dankeschön.
Es war uns eine Freude, bei dir Gast gewesen zu sein.
Ich freue mich ebenfalls.
Ja, apropos Buch, Fotobuch, Fotobuchpreis. Wer noch Bücher einreichen möchte, der kann das noch bis zum 15. Juni online unter www.deutscherfotobuchpreis.de tun. Kleiner Tipp, ganz interessant an dieser Stelle vielleicht, das Paketangebot für Vieleinreicher. Schaut doch mal rein. Und Silvia, Lois und ich freuen uns natürlich, wenn ihr auch die Episode über das Festival La Gazzini Baden Foto hört, die demnächst hier auf diesem Kanal erscheinen wird. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Ich freue mich auf eure Kommentare, schreibt mir gegebenenfalls eine Mail und wenn ihr möchtet, auch eine Sprachnachricht an podcast@fotografieneudenken.de. Ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Schreibe uns eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de.